Ein Wahnsinnspsalm, das darf man so ausdrücken im Deutschen. In anderen Sprachen müsste man das anders formulieren. Es ist ein Wahnsinnspsalm, um den es heute geht, den Psalm 34. Das hat was mit seiner Entstehungsgeschichte zu tun. Ich lese mal die Verse 1 bis 10. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech, und dieser ihn von sich trieb und er wegging. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Wir haben es hier wirklich mit einem außergewöhnlichen Psalm zu tun. Einmal, was seine Entstehungsgeschichte angeht. Das ist eine richtig spannende Angelegenheit. Dann ist aber auch der Aufbau von diesem Psalm interessant. Leider kann man das im Deutschen nicht so sehen, aber jeder Vers beginnt in der Folge mit dem nächsten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Der Psalm ist also sehr genial und kunstvoll gestaltet und hat gleichzeitig auch eine inhaltliche Linie. Das ist große Literatur. Und dann ist auch der Beginn dieses Psalms sehr außergewöhnlich. Denn er beginnt mit einer Grundsatzerklärung von David. Und die heißt, loben und danken ohne Ende. Immer da, das alte Wort hier von Luther, das heißt so viel wie beständig, zu jeder Zeit. Also als Dauerprogramm das Gotteslob im Leben von David. Und das ist natürlich auch eine Steilvorlage für unser diesjähriges Erntedankfest. Lob und Dank für Gottes Gegenwart und Hilfe sind bei David zum Lebensprinzip geworden. Und das spürt man eigentlich fast allen seinen Psalmen ab. Hier in Psalm 34 ganz besonders. Fragt euch vielleicht auch mal selbst, wo ist Loben und Danken mein Lebensprinzip? Wie weit bin ich da oft von weg? Und wo kann ich mich auch heute vielleicht wieder daran erinnern lassen, dass Lob und Dank mein Leben durchziehen soll, weil ich Gott kennen darf. Im Psalm 34, von dem wir heute den ersten Teil gelesen haben, geht es um einen Begriff, bei dem man eigentlich nur zwei Buchstaben vertauschen muss und dann wird ein anderer Begriff draus. Es ist der Begriff der Furcht. Was muss man tun, um da einen anderen Begriff draus zu kriegen? Ich höre? Genau, das R und das U. Wenn man die vertauscht, dann wird aus Furcht Frucht. Und David hatte zunächst große Furcht vor bösen Menschen, Furcht vor Lebensgefahr. Aber dann wendet sich das Blatt und damit tauschen die Buchstaben U und R ihre Plätze. Aus Furcht wird Frucht. Eine Frucht des Glaubens im Leben von David. Es ist bei ihm nämlich nicht nur die Furcht vor bösen Menschen, sondern es ist vor allen Dingen auch von Ehrfurcht die Rede vor dem großen Gott. Ich denke, dass ohne Gottes Furcht dieser Psalm nie geschrieben worden wäre. Man könnte ihn überschreiben mit Gottes Furcht, die Früchte trägt. Nämlich aus einer Grenzerfahrung im Feindesland entsteht im Leben von David eine besondere Frucht, weil seine Gottesfurcht gegenüber der Menschenfurcht die Oberhand behält. David hatte ja richtig Angst und das nicht zu knapp. Einmal vor König Saul und dann hier im speziellen Fall vorm König Abimelech. Und in dieser fürchterlichen Lage wendet sich David an Gott, vor dem selbst der größte Philisterkönig klein beigeben muss. Im tiefen Tal der Angst erhört Gott das Gebet von David. Er schreibt: Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Vers 5. Und Vers 7. Als einer im Elend rief, da meint er sich selbst mit. Hier steht ein armer Mensch, der um Hilfe ruft. Das ist damit gemeint. David weiß, dass er sich in einem ganz erbärmlichen Zustand befindet, ein Zustand, in dem er nichts mehr im Griff hat. Und dann besiegt seine Gottesfurcht die Menschenfurcht. Gottesfurcht ist das sichere Wissen um die Macht Gottes. Und Gottesfurcht gesteht auch die eigene Unfähigkeit und Schwäche ein, ohne sich dafür schämen zu müssen. David drückt es so aus: Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Ich finde es ziemlich schwierig, diesen Begriff der Gottesfurcht verständlich und richtig zu beschreiben. Ihr könnt es vielleicht mal selbst zu Hause versuchen, wie man das anders ausdrücken könnte, mit möglichst wenig Worten. Liebende Ehrfurcht trifft es vielleicht ganz gut. Respekt, aber das ist viel mehr. Gottesfurcht ist viel mehr als Respekt. Wer Gott fürchtet, der rechnet in jeder Lebenslage mit seiner Gegenwart und vertraut sich ganz und sehr bewusst dem mächtigsten aller Herren an. Und wenn Gottesfurcht als Lebenshaltung gelebt wird, dann bringt sie starke Persönlichkeiten hervor. Wir sehen das bei David sehr gut. Mit all seinen Fehlern, die er hatte, macht ihn Gott doch zu einem reifen Mann. Und in Psalm 34 will uns David helfen, Gottes freundliche Zuwendung im eigenen Leben zu entdecken, damit Lob und Dank draus wird. Gottes Freundlichkeit spiegelt sich ja zum Beispiel auch ganz eindeutig in der Ernte wider. Also schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wenn wir Erntedank feiern, dann liegt es natürlich nahe, dass wir Gottes Freundlichkeit zunächst ganz anschaulich in Form von essbaren Früchten vor uns haben. Lebensmittel, von denen wir gewöhnlich glauben, dass wir uns selbst damit versorgen. Der Christian hat es ja schon anschaulich beschrieben in seiner Einleitung. Vor allen Dingen denken wir, dass es nur mit uns zu tun hat, wenn wir sie selbst angebaut und selbst geerntet haben oder zumindest mit selbstverdientem Geld eingekauft. Die Arbeit von Anbau und Pflege, Ernte und Zubereitung lässt uns manchmal vergessen, wer uns in Wirklichkeit mit diesen Lebensmitteln versorgt. Nämlich ohne Gott hätten wir gar nichts. Da hätten wir auch keine Kraft zum Säen, zum Pflegen, zum Ernten oder zum Kochen. Und ohne seine geniale Idee von der Befruchtung von Wachstum und Früchten würden wir wahrscheinlich selbst mit dem besten Chemielabor der Welt höchstens so eine eklige Molekülsuppe zustande bringen. Aber das hätte nichts mit dem zu tun, was wir da an unterschiedlichen Geschmacksrichtungen bei leckeren Früchten genießen dürfen. Wenn wir also jetzt leckere Früchte auch heute wieder zusammengetragen haben, dann soll uns das an erster Stelle an Gottes freundliche Zuwendung und an Gottes freundliche Versorgung erinnern. Er hat sich schließlich auch das Essen ausgedacht. Es ist das zweite Gebot in der Bibel, also nicht das zweite von den 10 Geboten, sondern das zweite Gebot überhaupt, das schon was mit Essen zu tun hat. Wie die Fruchtbarkeit sind Essen und Trinken elementarer Bestandteil der Schöpfungsordnung Gottes. Wir lesen im ersten Buch Mose Kapitel 2, Vers 16 folgende: Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Das war eigentlich das zweite Gebot nach dem Gebot, seid fruchtbar und mehret euch. Und natürlich geht Gottes Absicht mit unserem Leben weit über unsere körperliche Versorgung hinaus. Deshalb enthält seine Schöpfungsordnung ja auch sinnvolle Begrenzungen, gleich auch hier in diesem Gebot. Aber leider wurden diese Begrenzungen schon von den ersten Menschen ignoriert, mit tragischen Folgen für die gesamte Schöpfung bis heute. Wir sprechen vom Sündenfall. Gott wollte nie, dass wir nur biologisch irgendwie funktionieren, sondern dass wir eine lebendige Seele sind, ihm zum Bilde geschaffen. Und damit wir sein können, was wir sein sollen, brauchen wir eine möglichst enge Verbindung mit ihm. Und diese Verbindung spiegelt sich in Gottesfurcht und Gottvertrauen. Nur so lässt sich dann auch die Freundlichkeit Gottes in allen Lebenslagen entdecken. Mit unseren Sinnen und mit unserem Sinnen sollen wir diese Freundlichkeit entdecken. Und wir sind ja heute in einer glücklicheren Lage als David. Wir wissen um Jesus und Jesus hat es ermöglicht, dass wir den engsten Kontakt zu Gott haben können, den es nur gibt. Dass wir seine Kinder sein dürfen, das hat er ermöglicht. Wir sind enger mit Gott verbunden durch Jesus, als es damals David sein konnte. Und trotzdem hatte David dieses tiefe Vertrauen, dieses Wissen, dass Gott ein liebender Gott ist, dass Gott wie ein Vater ist. Und wie viel mehr müssten wir es wegen Jesus haben, dieses tiefe Vertrauen, weil Gott alles für uns gegeben hat, nicht nur leckere Früchte. Er hat das Leben seines Sohnes gegeben für uns. Wohl dem, der auf ihn trauet und wohl dem, der auf ihn trauet, auch dann, wenn es richtig eng im Leben wird, wenn du elend und arm dran bist. Das hat David immer wieder erlebt. Psalm 34 ist wahrscheinlich relativ am Anfang seiner Karriere geschrieben. Er war noch nicht als König eingesetzt, sondern er war noch auf der Flucht vor Saul. Und David hatte ab und zu so richtig Schiss gehabt, vor allem vor diesem Vorgänger Saul. Der wollte ihn nach anfänglicher Sympathie unbedingt beseitigen, weil er krankhaft eifersüchtig war auf die Erfolge, die David hatte. Und irgendwann sah David keinen Ausweg mehr, als die Flucht zu ergreifen und ausgerechnet ins Land der Feinde Israel. Er hoffte sich, dort eine Weile verstecken zu können, und das war auch strategisch eine recht geniale Idee. Ja, also wenn ich ins Land der Feinde fliehe, dann wird es Saul mit seinen Leuten sehr schwer fallen, ihn dort zu finden. Das war wahrscheinlich seine Motivation. Aber es dauert nicht lange, da wird David erwischt in der Stadt Gat. Das lag nicht so weit südwestlich von Jerusalem weg, Richtung Gaza. Heute ist das ganz nahe an der A6. Also wenn einer mal da unten im Auto unterwegs sein sollte, nur wenige hundert Meter eigentlich weg von der A6, ist eine Ruinenstätte, wo man vermutet, dass es sich um dieses Gat handelt. Ja, wenn man jetzt hier im Psalm 34 liest, dass David sich wahnsinnig stellte vor dem König Abimelech, dann ergibt sich zunächst eine Schwierigkeit, wenn man die Geschichte in 1. Samuel 21 nachliest. Dann heißt es hier, dass es sich um den Philisterkönig Achish handelte, also nicht Abimelech. Aber es gibt eine ganz einfache Auflösung. In Psalm 34 wird Achish mit dem Hoheitstitel, mit einem philistäischen Hoheitstitel Abimelech bezeichnet. Das konnte also auch ein Hoheitstitel, nicht nur ein Eigenname sein. Bedeutet so viel wie mein Vater ist König oder kurz gesagt Königvater. Das war der Titel von Abimelech, der gleichzeitig Achish hieß. Ja, das, den Vertrauten des Königs war jetzt natürlich in der Stadt dieser fremde Mensch aufgefallen. Und sie haben sich gedacht, das könnte tatsächlich dieser David sein. Ja, ein bisschen verändert hat er sich sicherlich, nach seinem Kampf mit Goliath. Er war erwachsener geworden. Er hat ja auch schon einige Schlachten geführt. Und dann wäre es ja ein Hammer, dann wäre ein übler Feind der Philister mitten in ihrer Stadt. Und deswegen schnappen sie ihn und bringen sie vor den König. Immerhin hatte David ja ihren großen Goliath geschlagen und danach noch in etlichen Schlachten für sehr viel Chaos in ihren Reihen gesorgt. Und deswegen packte man den David und brachte den Verdächtigen zwecks Prüfung seiner Personalien gleich direkt zum König Achish. Es ist spannend, diese Geschichte nochmal nachzulesen im 1. Samuel. Ja, die Flucht von so einem berühmten Mann aus Israel direkt ins Feindesland, das wirkte ja an sich schon so dämlich, dass der König Achish wahrscheinlich aus diesem Grund schon an dem Verdacht seiner Leute zweifelte. Und dann kam noch was anderes dazu, der Fremde war definitiv vollkommen übergeschnappt, total außer Kontrolle. Tobend und sabbernd rannte der Idiot von vor den Augen des Königs gegen Pfosten und Türen. Ja, wahrscheinlich hat er sich da auch noch einige Blessuren zugezogen. Und Achish hat gedacht, unmöglich, ja, so ein Idiot, das kann doch nicht der sein, der unseren großen Goliath geschlagen hat. Das wäre ja noch peinlicher als die Niederlage damals. Ich weiß nicht wirklich, was für Gedanken dem Achish durch den Kopf gingen, aber so ähnlich können sie gewesen sein. Und er hat gedacht, also so ein Idiot, den kann ich hier nicht gebrauchen, wir haben schon genug davon. Lass den Mann einfach laufen, am besten auch gleich weg aus unserer Stadt. Und das rettete David das Leben. Oberflächlich betrachtet rettete David sein genialer Einfall und eine ordentliche Portion Schauspielkunst sein Leben. Achish jedenfalls hat es nicht bemerkt, was er da vorgespielt bekam und glaubte tatsächlich einen Verrückten vor sich zu haben, den man besser laufen ließ. Und David hat es ja auch dann nutzen können. Er ist in die Höhle Adullam geflohen, wo er erstmal in Sicherheit war, sowohl vor Saul als auch vor den Philistern. Und in Psalm 34 verarbeitet David diese echt durchgeknallte Flucht und ausgerechnet auch noch in einer sehr kunstvollen Dichtung. Vielleicht ist das kein Zufall, sondern diese besondere Kunstform dieses Psalms, die sich auf die Situation zurückbesinnt, wo er den Wahnsinnigen mimte, steht im krassen Gegensatz eigentlich zu diesem vorgespielten Irrsinn. Er ist sehr wohl bei Trost. Und Dankbarkeit erfüllt ihn. Dankbarkeit für Gottes Bewahrung. In der Situation war nämlich der entscheidende Faktor nicht er, sondern Gott. Und Gott hatte David die Idee und das Gelingen geschenkt. Das wusste David sehr genau, dass Gott seinen Hilferuf gehört hatte. Und das thematisiert er auch im Psalm. Er hat in seiner Notlage zu Gott gerufen und er hat ihn erhört. Jetzt mag man vielleicht denken, dieser ungewöhnliche Anlass des Psalms, der passt ja irgendwie gar nicht zum Erntedankfest. Aber was daraus wurde im Leben von David und seine Erkenntnis der Freundlichkeit Gottes, die zu seiner Rettung führt, das Ergebnis in seinem Herzen, die Dankbarkeit, das passt 100%. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das rät er uns als Fazit seiner Erfahrung. Und Gott zeigt uns ja seine Freundlichkeit in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Speziell in der Erntezeit, da können wir es ja direkt erleben mit unseren Sinnen, mit unserem Geruchssinn, mit unserem Geschmackssinn, mit unserem Sehsinn. Ich weiß noch, dass es früher bei uns in der Familie immer ein Fest war, wenn es so im Herbst ans Einmachen ging. Ja, die Mutter hat Lattwersch gerührt und was weiß ich, also wir mussten irgendwelche Quetschen entkernen oder andere Sachen einmachen. Das war immer so ein gewisses Familienfest. Ja. Es war auch Arbeit, aber es war dann toll, wenn die Gläser gefüllt waren und wenn man so ins Kühler wurde und es Herbst wurde, gemerkt hat, so als Kind, jetzt sind die Regale im Keller voll, jetzt kann nichts passieren. Das war auch so ein Gefühl von Sicherheit. Und das war auch immer Grund genug, Gott zu danken. Das war meinen Eltern immer sehr wichtig. Dankbarkeit ist normalerweise die Reaktion auf ein freudiges Ereignis. Aber wie wir bei David sehen, auch eine Reaktion auf überstandene Notlagen. Entscheidend ist so oder so, dass das Danken beim Richtigen ankommt. Und deswegen stellt der zentrale Vers in Psalm 34 Gott in den Mittelpunkt. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und diese Aufforderung, die zählt heute, weil wir anschließend das Abendmahl feiern, doppelt. Da dürfen wir dann wie damals David Gott für eine viel größere Befreiungsaktion danken, nämlich die Befreiung von unserer Schuld. Wir machen im Psalm einen Sprung mal in den letzten Vers und da weist David prophetisch auf Jesus, den größten Befreier aller Zeiten hin, auf den Erlöser, seinen verheißenen Nachkommen. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Das ist nur möglich durch Jesus. Er rettet nicht nur vorübergehend, sondern ewig. Er rettet hinein ins ewige Leben. Und da dürfen wir endgültig frei von Angst und Todesbedrohung sein. Und natürlich in dem, was Jesus für uns getan hat, schmecken und sehen wir Gottes Freundlichkeit in Vollendung. Das Erntedankfest erinnert uns daran, dass unser tägliches Brot, worum wir Gott auch im Vaterunser bitten, nicht selbstverständlich auf den Tisch kommt. Manche mögen ja schon gar kein Brot mehr. Die sagen, ja, ich will lieber was Besseres. Aber das tägliche Brot ist ein Symbol für die Grundversorgung, für das Nötige. Und wenn wir im Vaterunser bitten, unser täglich Brot gib uns heute, dann ist das auch noch im übertragenen Sinn noch tiefergehend zu verstehen. Wir müssen ja nicht nur den Körper ernähren, sondern wir brauchen Jesus, das Brot des Lebens, sonst würden wir innerlich verhungern. In allem sind wir abhängig von Gottes Freundlichkeit. Und dieses Wissen um die Abhängigkeit, das macht auch demütig. Und Demut können wir von David lernen, auch in diesem Psalm. Er hätte ja jetzt mit seinem coolen Trick auch so richtig angeben können. Das macht er aber nicht, sondern er verweist lieber auf Gott, der ihm da rausgeholfen hat. Das ist kein Mangel an Selbstvertrauen, wie das vielleicht heute manche Psychologen deuten würden, sondern das ist eine gesunde Selbsteinschätzung im Angesicht Gottes. Und so soll es auch mit unserem Dank für die Ernte heute sein. Da ist Angeben nicht angebracht. Gott hat uns geholfen, dass aus einem mageren Jahr doch noch ein gutes wurde. Wie schnell haben wir da vergessen, dass an Gottes Segen wirklich alles gelegen ist. Wenn es dann wieder mal reicht und die Früchte wie dieses Jahr beim Wein sogar außergewöhnlich gut ausfallen, dann wird erstmal Wert drauf gelegt, dass wir es besonders clever angestellt haben. Ich habe letztlich Federweisen eingekauft bei einem Winzer und er prahlte damit, dass er sagte, ja, also wir haben diesmal alles richtig gemacht, ja, und wir müssen auch keine Trauben wegwerfen. Also wir haben ein tolles Management hingelegt und deswegen haben wir das Beste rausgeholt. Nur so konnte er sich erklären, wieso er die Spitzentrauben 2018 ohne Verluste einfahren konnte. Das gönnt man ihm ja auch. Aber welcher Winzer, welcher Landwirt, welcher Konsument hat die Früchte wachsen lassen, geschweige denn erfunden, was er geerntet hat und futtert? Es gibt eigentlich keinen Grund, mit unseren Erzeugnissen anzugeben, außer wir schmecken und sehen darin die Freundlichkeit Gottes. David gab damals Gott die Ehre, dankte und lobte ihn, weil er genau wusste, ohne Gottes Hilfe wäre er nie lebend aus Gad rausgekommen. Und die Extremsituation, die zeigte ihm, dass Gott ein freundlicher Gott ist, dass es keinen besseren gibt, dem er hätte vertrauen können. Und selbst wenn nichts mehr geht, dann ist er da und rettet aus auswegsloser Lage. Wenn wir Erntedank feiern, dann können wir uns also ruhig auch in diesem Zusammenhang mal an die Extreme dieses Sommers erinnern. Dann wird uns Gottes Freundlichkeit auch da bewusst. Das Wetter hat uns mal wieder vor Augen geführt, dass wir nichts wirklich im Griff haben. Schwere Unwetter hatten ja ganze Ortschaften verwüstet. Ihr erinnert euch noch, am Anfang des Sommers, Starkregen. Starkregen später auch in Allenfeld, das ging noch mal gerade gut. Oder beim letzten Sturm, als die Bäume umfielen, wahllos hier und da sind Bäume zusammengefallen, ganze Waldstücke. Und die außergewöhnliche Trockenheit, Christian hat es schon erwähnt, die hatte sich den ganzen Sommer hingezogen und mündet jetzt im goldenen Oktober mit Rekordtemperaturen. Vielleicht hat da mancher registriert, wie sehr wir Gottes Gnade und Freundlichkeit brauchen, dass wir trotzdem was zu ernten haben. Haben wir Gott eigentlich schon gedankt, dass es keine schlimmeren Schäden bei dem Sturm gegeben hat, dass niemand vom Baum erschlagen wurde? Oder wie viele Winzer mögen trotz dieser Wetterextreme Gott für die fantastische Traubenqualität gedankt haben? Wir dürfen wieder eine riesige Vielfalt herrlicher Nahrungsmittel genießen. Und wenn wir glimpflich davon kamen, dann war es nicht unser Können, sondern Gottes Gnade. Als einer im Elend rief, und damit meint David sich selbst, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. David hatte nämlich erkannt, was wir gerne in unserer Gesellschaft wegerklären wollen. Nämlich, dass Gott ganz andere Mittel und Kräfte zur Verfügung stehen, als wir das für möglich halten. Und wenn wir beten, auch unsere Anliegen von vorhin, dann macht dieses Gebet, ist es nur deswegen sinnvoll, wenn wir damit rechnen, dass Gott andere Möglichkeiten hat, als die, die wir uns vorstellen können. Seine himmlischen Helfer sprengen naturwissenschaftliche Vorstellungskraft. Seine Möglichkeiten überfordern unser Fassungsvermögen. Und das gilt auch beim Wachstum von Ackerpflanzen, bei der Nutztierhaltung und beim Schnitt von Obstbäumen. Da kennen sich ja viele von uns oder euch bestens aus. Denkt ihr? Aber was genau passiert da eigentlich, wenn aus einem Samenkorn eine Pflanze und eine aromatische Frucht wächst? Was macht einen Haufen chemischer Elemente zu einem Lebewesen? Die Frage ist bis heute naturwissenschaftlich nicht geklärt. Wenn wir an den Schöpfer glauben, dann wissen wir die Antwort. Je mehr man da ins Detail blickt, je mehr man sich dieses Wachstum von Früchten einmal genauer anschaut, desto komplizierter werden die Zusammenhänge und desto alberner wirken die üblichen Selbstentstehungsmodelle. Noch weniger als sich die Ernte selbst eingebracht hat, haben sich die Früchte von selbst entwickelt. Und ich glaube, dass wir da trotz Gentechnik noch viel zu wenig verstanden haben. Wir können der Schöpfung Gottes auch in diesen Früchten nur fasziniert nachspüren. Ab und zu können wir vielleicht auch ein bisschen nach- und umbauen und nachhelfen, aber wir können sie auf keinen Fall selbst erschaffen. Wenn es dieses Jahr trotz extremer Wetterkapriolen was zu ernten gab, dann haben wir auch keinen Grund zum Jammern. Wenn du dich mit deinem Schlepper beim Saftladen in die Schlange stellen musst, dann nutze die Wartezeit für ein Dankgebet statt zum Meckern, dass es nicht vorwärts geht. Schmecke und sieh die Freundlichkeit Gottes, zum Beispiel im Stau vor der Saftpresse. Danke, Herr, für die Ernte. Danke für unsere Rettung. Danke für unser Leben. Amen.